Robert und Edward Skidelsky. Wie viel ist genug? Vom Wachstumswahn zu einer Ökonomie des guten Lebens. Stell dir einmal vor, wie es wäre, wenn du nicht arbeiten müsstest. Du könntest den ganzen Tag machen, was dir gut tut und was du gerne tust. Unendlich viel Zeit, um auszuschlafen, gesund zu kochen und Zeit mit deiner Familie oder Freunden zu verbringen. Du könntest eine Fremdsprache oder ein Instrument lernen, endlich regelmäßig Sport treiben und, falls dir doch einmal langweilig wird, einer Arbeit nachgehen, die dich erfüllt. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Im Gegenteil. Die westlichen Länder sind reich genug, um allen ihren Bürgern ein solches Leben zu ermöglichen. Sie tun es nur nicht, weil wir alle schon zu tief in die kapitalistische Suppe eingetaucht sind, um einen Blick über den Tellerrand werfen zu können. Schluss damit. In »Wie viel ist genug?« erklären Robert und Edward Skidelsky, welche Schritte unsere Gesellschaft gehen muss, um sich auf Werte wie Freundschaft und Gesundheit zu besinnen und sich aus dem Hamsterrad des Kapitalismus zu befreien. Blink Nummer 1. Wir arbeiten viel, obwohl wir reicher sind als je zuvor. Stellen wir uns einmal vor, wir müssten nur arbeiten, wenn wir Lust dazu hätten. Wir könnten den Rest der Zeit machen, was auch immer wir wollen, und es wäre stets genug Geld da. Klingt paradiesisch, oder? Der bedeutende Ökonom John Maynard Keynes hat genau das vor 100 Jahren vorausgesagt. In einem Essay aus dem Jahr 1928 rechnete er aus, dass wir im Jahr 2028 so viel Wohlstand erreicht haben würden, dass jeder Mensch nur noch 3 Stunden pro Tag arbeiten müsse, um ihn zu erhalten. Durch technischen Fortschritt werde die Arbeit so effizient, dass wir alle unsere Bedürfnisse erfüllen können, ohne uns dafür großartig anzustrengen. Das Leben werde dann wie ein einziger großer Urlaub sein. Und in der Tat sind wir heute eigentlich reich genug, um mit 15 Stunden Arbeit pro Woche über die Runden zu kommen. Das Pro-Kopf-Einkommen ist heute 4-mal so hoch wie zu Keynes Zeit. Woran liegt es also, dass wir trotzdem noch so viel arbeiten? Wir haben unseren neuen Reichtum leider ziemlich schlecht organisiert und vor allem haben wir ihn sagenhaft schlecht verteilt. Während das oberste Prozent der US-Amerikaner 18% des Reichtums für sich in Anspruch nimmt, muss die große Mehrheit der restlichen Bürger immer noch mindestens 40 Stunden pro Woche arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Auch die von Keynes gepriesene Automatisierung hat nicht dazu geführt, dass alle weniger arbeiten. Stattdessen haben wir ein neues Heer ungelernter Billigarbeiter errichtet, die im Schichtdienst auf Knöpfe drücken und so stumpf Stunde um Stunde automatische Geräte bedienen. Doch die ungerechte Verteilung des Wohlstandes ist nicht der einzige Grund dafür, dass wir immer noch viel mehr arbeiten, als wir wollen. Ein wenig sind wir auch selbst schuld daran, denn wir können einfach nie genug bekommen. Blink Nummer 2. Immer mehr zu wollen ist grundlegend für unsere Gesellschaft. Wir alle haben unsere Wunschliste im Kopf. Wenn wir erst einmal genug Geld haben, dann leisten wir uns das neue Smartphone, machen die Weltreise und können endlich den tollen Sportwagen fahren. Im Alltag belohnen wir uns mit einem neuen T-Shirt, einem leckeren Cocktail am Abend oder mit dem Luxus, einmal das Taxi zu nehmen statt den Bus. Objektiv betrachtet brauchen wir das alles nicht wirklich. Aber es macht uns glücklich. Neue Errungenschaften machen unser Leben überhaupt erst lebenswert. Im Vergleich zu unseren Großeltern besitzen wir unglaublich viel. Wir können uns Dinge leisten, von denen sie nur träumen konnten. Trotzdem sind wir nie zufrieden und haben nie genug. Warum? Das Phänomen, das dem zugrunde liegt, ist die Instabilität der Bedürfnisse. Sie hat psychologische und gesellschaftliche Wurzeln. Psychologisch betrachtet ist das Bedürfnis nach neuen Dingen eine Ablenkung. So vermeiden wir, uns mit uns selbst auseinandersetzen zu müssen und langweilen uns nicht. Gesellschaftlich gesehen spielt vor allem die Relativität der Bedürfnisse eine Rolle. Wir brauchen Besitztümer, um uns von den anderen abzugrenzen und zu zeigen, dass wir erfolgreiche Menschen sind. Der Kapitalismus befeuert diese natürlichen Neigungen der Menschen, denn in ihm dreht sich alles um Geld und Geld können wir nie genug haben. Wenn ein Mensch früher wirtschaftlich erfolgreich war, hat er sich ein Stück Land gekauft und sich dort zur Ruhe gesetzt. Heutzutage setzt sich niemand mehr zur Ruhe. Wer zu Geld gekommen ist, spekuliert an der Börse oder investiert in Unternehmen, um es zu noch mehr Geld zu bringen. Erziehung ist heute eine Investition in die Zukunft und der Zugang zu öffentlichen Gütern wie Gesundheit, Sicherheit oder Sauberkeit wird durch private, kapitalistische Unternehmen geregelt. Immer mehr Bereiche unseres Lebens werden also verwirtschaftlicht, das heißt in Geld messbar gemacht. Blink Nummer 3. Aus dem Laster Habgier haben die Wirtschaftswissenschaften eine Tugend gemacht. Schon immer haben Menschen Tauschwirtschaft betrieben. Erst wurden Güter direkt gegeneinander getauscht, dann hat sich vor vielen Jahrhunderten Geld in verschiedenen Formen als Tauschmittel zu etablieren begonnen. Seitdem ist die Geschichte des Geldes eine einzige Erfolgsgeschichte. Dabei kam dem Besitz von Geld jedoch erst relativ spät die heutige Bedeutung zu. In der Antike etwa war es zwar üblich, dass einige Menschen für Geld arbeiteten, aber das galt als notwendiges Übel und war nicht hoch angesehen. Mehr Geld zu haben, als man brauchte, war nicht üblich. Wozu auch? Erst die Schriften von Niccolò Machiavelli vor etwa 500 Jahren und von Bernard Mandeville vor etwa 300 Jahren stellten das Verdienen von Geld als etwas Positives dar. Sie sahen es als ein gutes Mittel, um die Gesellschaft zu organisieren und sozialen Frieden zu gewährleisten. Im späten 18. Jahrhundert erhielt das Streben nach Reichtum dann seinen Ritterschlag. Adam Smith legte seine Theorie der unsichtbaren Hand vor. Ihm zufolge sorgt der freie Markt, angetrieben vom Egoismus aller Handelnden, dafür, dass Reichtum und Güter bestmöglich verteilt werden. Die Habgier der Menschen führt dieser Theorie nach dazu, dass es möglichst vielen Menschen möglichst gut geht. Smith gilt damit als Vater der modernen Wirtschaftswissenschaften und hat ihr den Glauben in die Wiege gelegt, dass Eigennutz und das Streben nach Reichtum gut sind und moralischen Wert haben. Dieser Imagewandel hat viele positive, aber auch negative Kräfte freigesetzt. Die Jagd nach Reichtum führte einerseits dazu, dass viel erfunden wurde, was das Leben heute enorm erleichtert. Andererseits resultierte das unersättliche Streben nach mehr jedoch auch darin, dass die wirtschaftliche Elite keinerlei Skrupel hatte, die ärmeren Schichten auszubeuten, um selbst noch mehr Gewinn zu erwirtschaften. Faust hat dem Teufel seine Seele verkauft, um Weisheit zu erlangen. Wir haben etwas Ähnliches getan. Wir haben akzeptiert, dass Eigennutz und Habgier die Welt regieren, um möglichst großen Wohlstand zu erwirtschaften. Blink Nummer 4. Wir haben vergessen, wozu wir immer mehr brauchen. Der Wunsch nach immer mehr ist mittlerweile zum Selbstzweck geworden. Es ist keine Frage, dass wir mehr Geld brauchen, und es ist auch vollkommen egal, ob wir wissen, wozu wir dieses Geld eigentlich verwenden wollen. Was uns wichtig ist, ist, dass wir nicht schlechter dastehen als unsere Nachbarn. Wenn alle einen schicken Neuwagen fahren, können wir nicht unsere alte Rostlaube behalten. Und sobald der neue Wagen dann in der Garage steht, fällt uns auf, dass wir auch noch einen Zweitwagen gebrauchen könnten. Egal, was wir in unserem Leben erreichen, es gibt immer noch jemanden, der mehr hat als wir und an dem wir uns orientieren. Die Frage, wie viel davon wir wirklich benötigen und wie viel eigentlich genug ist, stellt sich niemand mehr. Stattdessen haben die politischen und wirtschaftlichen Theorien der letzten Jahrzehnte die Chancen darauf, dass wir jemals zufrieden sein werden, weiter minimiert. Denn Autoren wie John Rawls gründen ihre Weltsicht auf der Autonomie des Individuums. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und kann selbst bestimmen, was er für gut und richtig hält. Das macht es schwierig, gemeinsam eine positive Antwort darauf zu finden, was ein vernünftiges Ziel für unser Streben nach mehr sein könnte. Wohlstand und Reichtum sind für uns also Ausdruck unseres Rechtes auf Selbstverwirklichung. Wir versuchen, zu Geld zu kommen, um so leben zu können, wie wir wollen. Doch wir können dieses Ziel nie erreichen, denn kaum ist die Ziellinie in Sicht, verschieben wir sie wieder ein Stück weiter nach vorne. Es ist ein endloser Wettlauf gegen unsere eigene Unersättlichkeit, den wir nicht gewinnen können, weil wir immer mehr wollen, als wir haben. Diese Art zu leben macht langfristig niemanden glücklich. Wie können wir also einen Lebensstil finden, der uns wirklich zufrieden macht? Blink Nummer 5. Unsere Vorstellung von Glück ist individuell, subjektiv und verwirrend. Wir Menschen sind unterschiedlich und haben doch ein gemeinsames Ziel: glücklich zu sein. Die Jagd nach dem Geld und neuen Besitztümern ist nichts anderes als ein Weg, von dem wir glauben, dass er uns genau dorthin führt. Doch offensichtlich handelt es sich dabei um einen Holzweg. Wir sollten also aufhören, diesen blind entlang zu hasten und stattdessen stehen bleiben, um nach anderen Optionen Ausschau zu halten. Dafür müssen wir uns allerdings erst einmal darüber klar werden, was Glück überhaupt bedeutet. So wie die Vorstellung von Eigennutz und Habgier, hat auch das Konzept des Glücks einen Bedeutungswandel hinter sich. In der Antike verstand man unter Eudaimonia, dem griechischen Wort für Glück, noch eine gelungene, ehrliche Lebensführung. Wer sich problemlos in das Gemeinwesen einfügte, eine Familie hatte und tugendhaft lebte, galt als glücklich. Heute hingegen ist Glück ein subjektives Gefühl, das jeder für sich selbst bestimmt. Für einen Junkie kann der nächste Schuss das größte Glück bedeuten, während es für andere eine Horrorvorstellung ist, Drogen zu nehmen. Glück ist von einem gemeinsamen zu einem einsamen Gefühl geworden. Auch wenn wir es natürlich mit anderen teilen können, ist unser Glück doch immer sehr persönlich. Es gibt einen Versuch, Glück durch die Brille der Wirtschaftswissenschaften zu betrachten. Die Glücksökonomie hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Level von Zufriedenheit oder Glück im Zusammenhang mit Wohlstand zu messen. Doch die Statistiken sind uneindeutig und widersprechen sich häufig. Das liegt daran, dass jeder selbst angeben kann, wie glücklich er sich fühlt, und dieses Gefühl ist natürlich extrem subjektiv. Es wird von so vielen kulturellen und persönlichen Faktoren beeinflusst, dass Glück letzten Endes für jeden etwas anderes bedeutet. Wir wissen also sehr wenig darüber, ob Wohlstand uns tatsächlich glücklich macht. Um das herauszufinden, müssten wir erst eine Vorstellung von Glück entwickeln, auf die sich alle einigen können. Blink Nummer 6. Wir sollten uns auf den antiken Wert des guten Lebens zurückbesinnen. Auf der Suche nach einem alternativen Glückskonzept könnten wir einen Blick in die Antike werfen. Für den Philosophen Aristoteles etwa war das Ziel des Lebens nicht, Geld zu verdienen, sondern ein gutes Leben zu führen. Jedes Lebewesen hat ihm zufolge ein Telos, einen Zustand der Perfektion, für den es geschaffen wurde und den es anstrebt. Das Telos des Menschen ist das gute Leben. Dazu gehört nach Aristoteles Vorstellung, dass wir am öffentlichen Leben teilnehmen und uns an politischen und philosophischen Diskussionen beteiligen. Wohlstand war zu seiner Zeit noch nicht so wichtig wie heute. Es war natürlich nötig, die Familie und sich selbst mit den Dingen zu versorgen, die für das gute Leben unentbehrlich waren. Dazu gehörte auch Geld. Doch die Grenzen waren eng gesteckt. Wucher hielt Aristoteles für eine Sünde, und das Wirtschaften sollte niemals zu einem Selbstzweck werden. Denn sobald das passiert, verlieren die Dinge ihren Gebrauchswert und werden nur noch durch ihren Geldwert bestimmt. Diese beiden Begriffe stammen zwar von Karl Marx, beschreiben aber schon Aristoteles' moralische Vorstellung von Ökonomie sehr gut. Sobald der Geldwert wichtiger wird als der Gebrauchswert, kämpfen Soldaten nicht mehr für eine Sache, sondern für ihren Sold. Und Ärzte kümmern sich nicht darum, dass ihre Patienten gesund werden, sondern darum, dass sie möglichst viel bei der Krankenkasse abrechnen können. Diese Beispiele spiegeln genau die Situation wider, in der wir uns momentan befinden. Die neue Macht des Geldes hat offensichtlich negative Auswirkungen auf das Allgemeinwesen. Politiker lassen sich ihre Entscheidungen von Lobbyisten diktieren und das Wohl der Bevölkerung verkommt zu einem Feigenblatt für ihre Handlungen. Dieses Schema setzt sich fort bis tief in unsere Privat- und Alltagsleben. Außerdem widerspricht das Streben nach Geld dem Konzept des Telos fundamental, denn es ist unmöglich, den perfekten Reichtum zu erreichen. Für die Menschen der Antike war es also offensichtlich, dass Geld allein nicht glücklich macht, sondern uns nur dabei helfen kann, ein gutes Leben zu führen. Blink Nummer 7. Ein modernes gutes Leben kann durch bestimmte Basisgüter ermöglicht werden. Die Vorstellung, die Aristoteles von einem guten Leben hatte, ist heute natürlich nicht mehr aktuell. Aber was macht ein modernes gutes Leben aus? Die notwendige Grundausstattung dafür sind bestimmte Basisgüter, die die folgenden vier Eigenschaften haben. Erstens, die Basisgüter sind universell. Das bedeutet, dass sie nicht vom Individuum oder dessen Kultur abhängig, sondern in allen Ländern dieser Erde anerkannt sind. Der Schutz des Lebens und das Verbot von Mord sind Beispiele dafür. Zweitens, die Basisgüter sind final. Sie sind nicht Mittel zum Zweck, sondern Werte an sich. Gemeinschaft ist zum Beispiel so ein grundlegender, finaler Wert. Wir brauchen die Gemeinschaft von anderen nicht, um irgendetwas zu erreichen, sondern wir brauchen die Gemeinschaft, weil wir soziale Wesen sind. Drittens, die Basisgüter sind autark. Sie gehören nicht zu anderen Gütern, sondern stehen für sich selbst. Gemeinschaft ist zum Beispiel etwas anderes als Sicherheit oder Gesundheit. Sie existieren unabhängig voneinander. Viertens, die Basisgüter sind unverzichtbar. Ihr Fehlen schadet uns. Wenn wir keine Gemeinschaft erfahren, dann werden wir daran zwar vermutlich nicht sterben, aber auch nicht zu Glück und Zufriedenheit kommen. Es gibt einige Basisgüter, die wir auf jeden Fall brauchen, um ein gutes Leben führen zu können. Dazu zählen etwa Gesundheit und Sicherheit. Ebenfalls grundlegend sind Respekt, die Freiheit, selbst über unser Leben zu bestimmen, stabile Beziehungen zu anderen und Muße. Muße bedeutet aber nicht Zeit zum Fernsehen, sondern jede freiwillige Aktivität, die wir um ihrer selbst willen betreiben, wie etwa die Beschäftigung mit Kunst oder Philosophie. Sobald diese Basisgüter vorhanden sind, kann jeder nach seinen eigenen Vorstellungen seine Idee von einem guten Leben verwirklichen. Blink Nummer 8. Der Staat muss wieder Oberhand über die Wirtschaft gewinnen. Den eigenen Lebensstil zu ändern, um aus dem kapitalistischen Hamsterrad zu entkommen, ist keine leichte Aufgabe. Vor allem ist es schwierig, es ganz allein zu versuchen. Wir brauchen daher einen langsamen Wandel von Werten in der gesamten Gesellschaft. Die Politik kann zwei wichtige Schritte unternehmen, um so einen Wandel anzuregen. Der erste Schritt ist ein bedingungsloses Grundeinkommen. Dabei handelt es sich um eine basale Zahlung an alle Bürger eines Landes. Wenn es ein Grundeinkommen gibt, kann jeder selbst bestimmen, wie viel er arbeiten will und wie viel Zeit er lieber anderen Beschäftigungen widmen möchte. Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens behaupten, dass dann niemand mehr arbeiten würde und dass wir uns so etwas nicht leisten können. Doch das stimmt nicht. Tatsächlich wäre es nicht schlimm, wenn die Menschen weniger arbeiten würden, aber dafür an Dingen, die sie gerne und gut machen. Solche Arbeiten werden schon heute nicht wegen des Geldes verrichtet, sondern um ihrer selbst willen. Der Nobelpreisträger James Mead hat ausgerechnet, dass ein Grundeinkommen ohne Probleme durch eine Kombination aus Steuern auf Kapital und staatlichen Kapitalanlagen finanziert werden könnte. Auch CO2-Zertifikate sind eine mögliche Geldquelle für das Grundeinkommen. Der zweite Schritt hin zum Wertewandel sind Maßnahmen, um den Konsumdruck zu verringern. Dazu könnte der Staat eine Konsumsteuer anstatt der Einkommensteuer einführen. Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs wie Lebensmittel würden nicht besteuert. Aber je luxuriöser etwas ist, desto höher wäre der Steuersatz. So könnte der Steuersatz für jedes zusätzliche Auto pro Person enorm ansteigen. Außerdem sollte die allgegenwärtige Werbung höher besteuert werden. Denn ihr Zweck ist es, in uns Bedürfnisse nach Produkten zu erwecken, die wir nicht brauchen. Mit einem gesicherten Grundeinkommen, günstigen Alltagsgütern und ohne die massive Manipulation unseres Konsums durch Werbung könnten wir das kapitalistische Hamsterrad stoppen. Wir hätten die idealen Voraussetzungen für den Start in ein neues Leben. Ein Leben, in dem wir nicht immer mehr wollen, sondern glücklich sein können mit dem, was wir haben. Das waren die Blinks zu »Wie viel ist genug?« von Robert und Edward Skidelsky. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass die westlichen Länder reich genug sind, um allen Bürgern ein sorgenfreies Leben ohne viel Arbeit zu ermöglichen. Dazu müssen sie den Wohlstand neu verteilen und dafür sorgen, dass die Bürger ihr Glück nicht im Konsum, sondern in anderen Werten suchen.